Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Erich Adner, seines Zeichens einer von Österreichs besten Parasportlern, selbstständiger Unternehmer und Keynote-Speaker. Heute geht es aber nicht nur um Sportbusiness, sondern auch sehr viel ums Leben im Allgemeinen. Warum? Das werdet ihr in den nächsten Minuten hören. Erich, servus beim Kaffeehaus-Talk.
Hallo und danke für die Einladung.
Erich, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Wie bei uns üblich darf ich dich unseren Hörern kurz vorstellen, bevor wir dann bei einem Kaffee mehr über dich erfahren werden. Erich Adner ist mit seinen Eltern und seinem Bruder in Wien-Hütteldorf aufgewachsen, fand in der Jugend seine große Sportliebe im Handball bei West-Wien. Mit 15 Jahren veränderte sich Erichs Leben dann allerdings schlagartig. Es war der 19.12.1989, der Tag, in dem auch seine anvisierte Handballkarriere zu Ende ging. Eine vermeintliche Grippe entpuppte sich als Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom infolge einer bakteriellen Infektion. Seine Überlebenschance lag bei 2%. Glücklicherweise bestätigen Ausnahmen die Regel und Erich überlebte nach einem harten, aber extrem beeindruckenden Kampf gegen seine Erkrankung. Das einzige, unter Anführungszeichen, das Erich für den Rest seines Lebens opfern musste, waren seine beiden Unterschenkel, die seither amputiert sind. Die Schritte zurück ins neue, normale Leben waren beschwerlich, wurden von Erich aber gemeistert und da werden wir dann heute noch viel, viel mehr drüber hören. Erich ist aktuell selbstständig und hat sein Leben auf drei Standbeine gestellt. Die Versicherungsagentur Erich Adner, seine Tätigkeit als Keynote-Speaker und Seminarorganisator sowie seine Aktivitäten bei diversen Sportprojekten und da sind wir dann schon auch drin im Sportbusiness. Parallel zu den beruflichen Entwicklungen hat auch das private Leben nicht Halt gemacht, denn Erich ist stolzer Vater zweier Töchter und höchst erfolgreicher Paratriathlet und Ironman-Finisher. In Klagenfurt erreichte er 2016 nach 11 Stunden und 21 Minuten das Ziel. Es ist übrigens der erste Ironman-Finisher Österreichs, dem das mit zwei Prothesen gelungen ist.
Erich, wir freuen uns auf einen spannenden und beispielhaften Kaffeehaus-Talk. Du hast uns bei der Herfahrt zur Podcast-Aufnahme darüber informiert, dass deine Stimme heute sehr angeschlagen ist. Du möchtest aber trotzdem nicht auf den Kaffee verzichten. Welcher darf es denn sein?
Ja, nachdem ich Gott sei Dank nicht singen muss, haben wir gedacht, ich werde das auch mit angeschlagener Stimme schaffen. Verlängerter Schwarz ohne Zucker ist ja an und für sich mein Standardkaffee.
Gut, dass die Milch weglässt, ist sicher förderlich bei der Stimme heute.
Wobei, wir haben beim Kaffeehaus-Talk auch schon Gäste gehabt, die gesungen haben. Also feel free, jederzeit.
Ich hätte es mir vorgenommen gehabt, aber lass heute vielleicht
aus. Dann schick uns eine Aufnahme nach.
Erich, dein Spitzname im Freundeskreis lautet Kaiser. Uns hat aber keiner so recht erklären können, wie du zu diesem Namen gekommen bist. Kannst du vielleicht das Geheimnis lüften?
Das ist relativ schnell und einfach gelüftet. Also neben meinen drei beruflichen Standbeinen gibt es sozusagen ein viertes Interessenstandbein und das ist die Geschichte in meinem Leben. Also ich bin sehr geschichtsinteressiert, weil ich der Meinung bin, man kann aus Geschichte sehr viel lernen und sehr viel Erfahrung sammeln. Und ja, das ist ein großes Hobby von mir. Und im Zuge dessen und im Zuge von Erzählungen beim Weggehen, es war damals, das Jahr weiß ich nicht mehr, irgendwann war man da eine größere Handballerpartie in Kitzbühel, hat sie dann irgendwann einmal über Erzählungen von irgendwelchen Jahreszahlen und Ereignissen in der Geschichte, hat sie dann der Spitzname Kaiser relativ plötzlich entwickelt und war plötzlich da und hat sie aber relativ hartnäckig gehalten und ja, finde ich recht schön und irgendwie recht lustig und ist für mich auch so ein Schulterschluss in diese sehr schöne Vergangenheit, die auch mit Handball, du hast das erwähnt, und auch nach meiner Amputation sehr viel in den Handballerkreisen stattgefunden hat. Und nachdem der Spitzname aus diesen Kreisen kommt, ist umso schöner für mich.
Vor der Amputation hast du nicht nur Handball gespielt, sondern auch Fußball. Die große Liebe hast du im Handballsport gefunden. Wieso und wie erfolgreich warst du?
Nein, ich habe wie jeder junge Bursche natürlich am naheliegenden Fußballplatz sehr viele Sommertage verbracht. Wollte damals auch über einen Klassenkollegen zum Fußballspielen anfangen, also zum Vereinsfußballspielen beginnen. Da war meine Mutter nicht sehr begeistert. Die hat das irgendwie nicht wollen und die hat aufgrund dessen, dass mein Cousin Handball gespielt hat, irgendwie zum Handballsport tendiert. Ich war damals 10 Jahre alt und habe mich dann natürlich noch nicht richtig durchsetzen können. Und darum habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich halt Handball spielen. Und das hat sich aber relativ schnell als große Liebe und große Leidenschaft herausgestellt. Aber nicht, weil der Fußball so schlecht ist oder was auch immer, sondern ja, ich wurde sozusagen ein bisschen dorthin gedrängt und bin dann aber konnte mich dort relativ rasch entfalten und habe dort wirklich eine tolle Jugend verbracht, tolle Menschen kennengelernt, tolle Freunde, Freundschaften bis heute erfahren und kennengelernt. Also von dem her hat mich meine Mutter vermutlich in die richtige Richtung getrieben.
Der Handballverein war West-Wien, oder?
Ja.
Dein Traum von der Karriere im Handball endete allerdings dann jedes, habe ich vorher kurz in der Einleitung schon erzählt. Das hat sich eigentlich von einem Tag auf den anderen für dich komplett geändert, am 19. Dezember 1989. Vielleicht kannst du das aus deiner Sicht schildern. Ich habe es eh, wie gesagt, kurz umrissen, aber wie das für dich damals war.
Ja, war ein im Nachhinein gesehen ganz besonderer Tag in meinem Leben. Der 19. Dezember, du hast es eh kurz beschrieben, ich bin damals in der Früh aufgewacht. Das hat sich angefühlt wie eine Verkühlung. Dann ist ein bisschen Fieber dazugekommen, über den Tag ist das Fieber immer stärker geworden. Hausarzt war da, meinte, ja, es wird eine Grippe sein, war dann noch ein zweites Mal da, meinte, wird stärkere Grippe, daheim bleiben, im Bett bleiben, regenerieren, ausrasten im Laufe des Tages. Und dann gegen Abend hin ist es aber immer stärker geworden, dieses Fieber und die Temperatur. Und ich kann mich erinnern, ich bin damals im Badezimmer beim Heizkörper dann irgendwann gekauert, wenn man so kalt war und wirklich so einen Schüttelfrost gehabt habe. Und irgendwie hat langsam begonnen oder ja, der Kreislauf hat begonnen auszusetzen in Wirklichkeit, bis an der Zeitpunkt erreicht, wo dann Gott sei Dank meine Mutter und die herbeigeholte Nachbarin, die war Krankenschwester, entschieden haben, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, weil da hat es irgendwas, das ist nicht mehr wie eine Grippe. Und dann haben wir eine kleine Odyssee durch Wien Krankenhäuser gemacht, wir waren zuerst im Hanusch Krankenhaus, da haben sie das irgendwie nicht so richtig erkannt und haben uns weitergeschickt ins Wilhelminen Krankenhaus, weil ich auf der Haut schon so Flecken hatte und die im Hanusch waren halt der Meinung, das dürfte irgendwas mit Haut sein und plastische Chirurgie war im Wilhelminen. Darum haben sie uns da weitergeschickt und im Wilhelminen Krankenhaus war dann im Nachhinein gesehen mein großes Glück, dass dort gerade Weihnachtsfeier war und damit alle Ärzte vor Ort waren und am Abend noch alle Ärzte da waren und der Primar Bartsch, der Gott sei Dank auch anwesend war, hat dann die Krankheit erkannt, wo das Friedrichsen-Syndrom, das schon vorher genannt. Die meisten Hörer werden sich denken, was ist das? Ich habe es auch nicht gekannt, das kennen wirklich Gott sei Dank sehr wenig. Es ist auch unter Medizinern, mit denen ich spreche, immer so, ah ja, stimmt, da haben wir im Studium mal was gehört. Also eine sehr seltene Erkrankung, eine Bakterienerkrankung, ausgelöst über Meningokokken, dringen über den Rachen ein. Und wenn sozusagen genug von diesen Bakterien vorhanden sind, dann lösen die relativ schlagartig dieses Wort als Friedrichsen-Syndrom aus. Das nämlich zur Folge hat, dass die Gerinnung im Blut angeregt wird. Das heißt, das Blut beginnt auch im Körper zu gerinnen. Das heißt, es kommt zur Thrombosenbildung, der Körper ist nicht mehr richtig durchblutet. Das passiert bei den Gliedmaßen, die weit vom Herz entfernt sind, sprich die Unterschenkeln, die dann ja, richtig gehend absterben. Und auf der anderen Seite sind diese Gerinnungsstoffe im Blut irgendwann aufgebraucht, das Blut wird dünnflüssig und es kommt zu Organversagen, das ist bei Waters-Friedrichsen-Syndrom meistens die Nieren, die dann versagen. Also ich habe dann am Abend komplettes Nierenversagen gehabt, bin dann an Dialysemaschine gehängt worden, wurde zwischenzeitlich vom Wilhelminenspital in Sackerhaft, die Universitätsklinik, Intensivstation gebracht und die haben dann Gott sei Dank sehr rasch begonnen, die Krankheit zu behandeln. Meine Eltern wurden damals, du hast es erwähnt, mit 2% Überlebenschance ihres Sohnes nach Hause geschickt. Also immer noch ein Moment, wenn ich das so erzähle und mir überlege, der mich ja doch noch immer emotional sehr mitnimmt und auch zeigt, wie knapp es war. Also es war halt wirklich sehr, sehr knapp, dass ich dann auch mal runtergehupft bin mit der Unterstützung der Medizin und der Ärzte. Ja, ich war dann 10 Tage im künstlichen Tiefschlaf. In den 10 Tagen habe ich logischerweise, weil künstlicher Tiefschlaf, nichts mitbekommen, aber da wurde halt von den Ärzten gearbeitet, dementsprechend Blutdialyse, Blutinfusionen. Ich habe 66 Blutinfusionen bekommen, also richtige Blutwäsche durchgeführt. Und ich wurde dann am 28.12. aus dem Tiefschlaf wieder aufgewacht, habe dann ein spezielles Silvester erlebt auf der Intensivstation. War irgendwie so, das habe ich noch so schemenhaft im Kopf, so ein bisschen doch sehr stark mit Medikamenten versorgt, Schmerzmitteln, da war alles irgendwie nur so halb wahrgenommen. Und wusste dann, und das war dann sozusagen das zweite entscheidende Datum, dass am 3. Jänner eine ganz wichtige Operation ansteht. Das habe ich ja so ein bisschen trotz der ganzen Medikamente mitbekommen, wo sozusagen während der Operation entschieden wird, was alles zu passieren hat, um den Organismus auch für die Zukunft am Leben zu erhalten. Ich bin dann am 3. Jänner in den OP gebracht worden und am 4. Jänner ohne Unterschenkel aufgewacht. Sprich, es wurde während der Operation entschieden, dass die Unterschenkel amputiert werden mussten, weil die halt schon so abgestorben waren und damit den Organismus so sehr belastet haben, dass das sozusagen nicht mehr funktioniert hätte. Und dann ging es für mich ab dem 4. Jänner ohne Beine weiter und damit hat sich natürlich schlagartig alles verändert. Wenngleich das jetzt man das ein bisschen korrigieren muss sozusagen, weil natürlich auch in der Aufwachphase nach der Operation schon eine Zeit lang gebraucht hat, bis ich wirklich so realisiert habe, was jetzt passiert ist. Das hat schon dann Tage und Wochen gebraucht, bis ich dann so richtig mitbekommen habe, was es eigentlich heißt, wirklich keine Beine mehr zu haben und was es auch für die Zukunft heißt. Aber das war sozusagen der 3. Jänner, dieser zweite nach dem 18.12., der zweite große Tag, der halt in Kombination ganz massiv was verändert hat. Also das war sozusagen dieser Krankheitsverlauf, Otto-Friedrichsen-Syndrom. Die Krankheit war dann eigentlich schon nach dem künstlichen Tiefschlaf besiegt. Es ging dann sozusagen wirklich nur mehr darum, das, was die Krankheit zurückgelassen hat, zu reparieren und in den Griff zu bekommen. Ich war dann noch, um das sozusagen fertig zu erzählen, 4 Wochen auf der plastischen Chirurgie, wo dann begonnen wurde, die Stümpfe, die amputierten Beine zu versorgen mit Hauttransplantationen, damit das alles schön zuwächst und sozusagen prothesenfähig wird. Und dann nach der plastischen Chirurgie war ich dann 4 Monate am Weißen Hof, Rehabilitation, Kloster Neuburg, wo es dann darum ging, die ersten Prothesen bekommen, wie geht man mit Stümpfen um, wie lernt man gehen, was ist wichtig zu beachten, wenn man mit Prothesen geht und all diese Dinge, die man dann halt braucht, um sozusagen einigermaßen diesen Weg wieder zurückzufinden in den Alltag.
Du hast gesagt, das hat völlig verständlich einige Zeit gebraucht, bis du es wirklich verstanden hast, was das jetzt für dein Leben bedeutet. Wie lange hat es gebraucht? Oder hat es irgendeinen Tag gegeben, wo du dich daran zurückerinnerst und sagst, ja, damals ist es mir wirklich bewusst geworden?
Nein, also es hat keinen Tag gegeben, wo es jetzt irgendwie Klick gemacht hat und wo ich gesagt habe, jetzt ist mir klar, was da passiert. Man muss sich auch ein bisschen vorstellen, es war das Jahr 1990 und ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter auch dann die ersten Male auf der Intensivstation zu mir gekommen ist und dann mir berichtet hat und sie hat sich jetzt umgehört und sie war bei einem Orthopädietechniker, Prothesen, wie das funktioniert, weil klar, als 15-Jähriger beschäftigt sich nicht rasend viel mit Prothesen und weiß nichts davon und das meine ich, muss man sich halt vorstellen, es hat damals auch kein Internet gegeben. Es war nicht so, dass ich mal kurz ein YouTube-Video angeschaut habe und mir gedacht habe, bei den Paralympischen Spielen, der ist doppelt Unterschenkel amputiert, der kann aber schnell laufen. Sondern das hat es nicht gegeben. Ich habe halt irgendwie auf die Erzählungen meiner Mutter und die hat sich die Informationen irgendwo hergeholt, weil sie einen Orthopädietechniker kennt, vom Onkel die Tante und dort war es dort und der hat halt berichtet. Und damit hat das auch alles länger gedauert, als das vielleicht heutzutage wäre. Und wie gesagt, das war schon ein bisschen eine schräge Situation für mich. Das war schon so ein bisschen dieses, offensichtlich, dass die Beeinflussung der Medikamente und der Schmerzmittel, dass das schon alles sehr lang gedauert hat. Also ich weiß, wie meine Eltern nach dieser Operation bei mir waren und mir gesagt haben, ich bin jetzt Unterschenkel amputiert und ich das dann auch gesehen habe, da war mir das im ersten Moment relativ egal. Und das kann einem logischerweise nicht egal sein, aber da merkt man, da war schon noch viel in mir drinnen, was halt die letzten Tage und Wochen passiert ist, dass dann halt sozusagen auch viel für mich halt emotional verändert hat und viele Dinge anders aussehen haben lassen. Das heißt, das hat sich dann halt langsam in eine andere Richtung entwickelt und glaube ich, in der plastische Chirurgie gelegen bin, da habe ich dann schon gewusst, also das wird jetzt ein bisschen ein zacher Weg und insbesondere nicht nur dieser Weg zurück, sondern auch alles, was du verlierst, ist ja das, was dich natürlich am Anfang am meisten fertig macht. Bei mir halt der Sport, insbesondere der Handballsport. Also zu wissen, wenn du in einer funktionierenden Mannschaft bist, die nicht nur sportlich funktioniert, sondern auch sozusagen von der Kameradschaft funktioniert und dann weißt du, du bist nicht mehr dabei, auch wenn du natürlich immer hörst, werden immer für dich da sein und die Burschen sind Gott sei Dank bis jetzt für mich da, aber natürlich bist du nicht mehr in der Funktion als Spieler dabei und das waren sicher diese ganz harten Momente am Anfang. Und das zu verarbeiten, das macht nicht irgendwann so Klick und jetzt passt es, sondern das ist halt wirklich ein sehr langer Prozess.
Du schreibst auf deiner Website erichadner.at zu all deinen wichtigen Themen im Leben, unter anderem auch zu den Tagen rund um den 19. Dezember 1989. Und dort steht auch auf erichadner.at, dass deine Familie und deine Freunde viel und oft für dich gebetet haben. Bist du gläubig?
Das ist immer eine schwierige Frage. Ich finde den Gedanken extrem schön, an etwas zu glauben. Tut mir im letzten Schritt damit ein bisschen schwer, dafür bin ich irgendwie geistig zu sehr Naturwissenschaftler, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin, aber so von meinem Gedanken gut, dass ich mir schwer tue, sozusagen ganz am Ende des Gedankenganges zu sagen, ja, ich glaube an einen Gott oder dass es da was drüber noch gibt. Aber den Gedanken zu glauben, zu beten, zu meditieren, wie auch immer man das nennen will, auch in einer Kirche zu sitzen, in einem Gebetshaus zu sitzen, in einem Tempel zu sitzen, wo auch immer, und dort seine Ruhe zu finden und sozusagen an mehr zu arbeiten mental als nur am Körperlichen, das finde ich spannend und das verstehe ich auch und das gibt mir auch Kraft. Und ich glaube, deshalb steht das auch auf meiner Website, ich glaube auch tatsächlich, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen und das, was ich da beschrieben habe auf meiner Website, ist, ich war auch sehr lange in der Jungschau und diese Menschen dort in der Jungschau und die da in der Kirche aktiv waren und die mich gekannt haben, die haben sehr stark für mich gebetet. Und ich glaube auch, letztendlich wäre es egal gewesen, ob sie zu Gott beten, zu Allah beten, zu Manitou beten, keine Ahnung. Diese Gedankenenergie, an die glaube ich tatsächlich. Dass da, wenn da Menschen zusammensitzen, damals halt in einem Gottesdienst, und für mich beten, glaube ich tatsächlich, dass mir das Kraft gegeben hat, meinen Weg weiterzugehen und auch diese Krankheit, gerade wo es da so ganz, ganz knapp war, um die Weihnachtszeit herum zu überstehen. Also von dem her glaube ich daran, dass mir das Kraft gegeben hat, an das ganze Kirchliche herum tue ich mir ehrlicherweise da und dort ein bisschen schwerer. Aber die Idee des Glaubens und an etwas zu glauben, finde ich groß und schöner.
Ganz wichtige Menschen in deinem Leben sind deine Eltern, dein Bruder, du hast es eh schon erwähnt gehabt, und ich fasse jetzt einmal etwas weiter, die ganze Handballfamilie rund um West-Wien. Welche Rollen haben diese Menschen rund um deine Erkrankung oder den Weg zurück ins normale Leben für dich eingenommen und wie haben die dich begleitet?
Naja, es ist eh, wie du beschrieben hast, natürlich im ersten Moment waren natürlich sehr stark die Eltern und mein Bruder für mich da. Ist ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie Besuchstermine in der Intensivstation hat, wo tausende Menschen kommen können. Da sind natürlich prima mal die Familie und die engste Familie da, die mir da natürlich extrem geholfen haben und tolle Eltern und ein toller Bruder, die da immer für mich da waren und mir immer wieder Mut gemacht haben. Und dann natürlich so im nächsten Schritt ist dann halt auch wichtig, dass dieser Freundeskreis halt dazukommt. Weil natürlich willst du dich dann irgendwann natürlich wieder mit Freunden auch austauschen. Und da war auf der einen Seite der ganze Handball-Freundeskreis sehr stark da. Auf der anderen Seite auch dieser Freundeskreis aus meiner Volksschulzeit, Jungscherzeit, das war so ein bisschen vernetzt. Diese zwei Freundeskreise hat es gegeben und gibt es Gott sei Dank noch immer, die beide sehr dick da für mich da waren. Die Handballer halt mit einer besonderen Dynamik, weil natürlich alles junge Sportler und Erich, wurscht und gehen wir und machen wir weiter und Ding und es gibt keine Ranzen und dann gehen wir jetzt durch. Und diese Dynamik hat mir natürlich schon sehr geholfen, weil ich auch halt immer Sportler war, Sportler bin, ein Sportlerherz habe und diese Handballdynamik war halt ganz speziell wichtig, dass die da war und dass ich da nicht fallen gelassen wurde. Und das war schon schön, weil das auch in Wirklichkeit nie ein Funken oder eine Sekunde da war, wo ich das Gefühl hätte, die würde mich irgendwie fallen lassen, dass ich denke, na, jetzt kann ich nicht mehr mitspielen, braucht man nicht mehr. Die waren immer da, die sind jede Woche am Weißen Hof rausgefahren. Mein Trainer damals hat immer 3-4 Spieler mitgenommen, jede Woche 1-2 Mal da gewesen. Also wirklich extrem, extrem nachhaltig, extrem dynamisch, dass dieses ständige Besuchen kommen und immer da sind und gleich auf, sie beschrieben, ich war dann 4 Monate am Weißen Hof. Das heißt, ich bin dann mit Mitte Juni, glaube ich, vom Weißenhof entlassen worden und Anfang Juli bin ich mit den Handballern zu einem großen Turnier nach Schweden gefahren. Da haben sie mich mitgenommen, da haben wir im Bus alles rein, dann Krücken, Rollstuhl, für jeden Notfall haben wir alles mitgehabt und wenn wir irgendwo herumgegangen sind am Abend und mir die Füße weh, dann hat mich einer Huckepack genommen und hat mich halt tragen. Und das war halt am Anfang für mich auch schwierig, weil ich natürlich sofort damit konfrontiert war, die spielen Handball und ich kann nicht mehr. Aber auf der anderen Seite auch total schön, in dieser ganzen Gemeinschaft aufgehoben zu sein und natürlich auch ein bisschen beschützt zu werden. Also das war schon ein schönes Signal.
Das muss man auch sagen, wir haben bis jetzt drei Gäste mit Handballvergangenheit bei uns oder aktiv im Handballgeschäft tätige Personen bei uns zu Gast gehabt. Das war mit Christoph Edelmüller, der Geschäftsführer der Handballligen, der Tommy Menzel, der Manager der Fivers, und der Rainer Bortenschlager, mittlerweile bei der Kronenzeitung Journalist. Und du hast bei allen, so wie du jetzt auch beschrieben hast, das Gefühl, dieser Zusammenhalt in dieser Handball-Community ist schon was ganz Eigenes und habe ich so eigentlich in anderen Sportarten in Österreich selten kennengelernt. Also das ist schon, das zieht sich wirklich durch jede Lebensgeschichte irgendwie durch, wer einmal Handball gespielt hat, diese Gemeinschaft bleibt dann irgendwie fürs Leben.
Ja, das ist irgendwie interessant. Ich kann es jetzt natürlich nicht für alle Sportarten sagen. Ich glaube natürlich, je kleiner Sportarten sind oder je mehr sie natürlich gerade in Österreich an den Rand gedrückt werden von Fußball und vom Skifahren, desto größer ist wahrscheinlich die Gemeinschaft auch da drinnen. Beim Handball finde ich auch, es ist schon was sehr Besonderes. Mir ist auch immer extrem getaugt, auch vor meiner Amputation immer diese Idee einer West-Wien-Familie, die da immer gepredigt wurde, und dieses Zusammengehören und die Ältesten feiern die Jüngsten an, wenn wir auf Turniere waren und so. Also das war schon eine wirklich schöne Dynamik, die es da immer wieder gegeben hat, die, glaube ich schon, und jetzt habe ich in meinem Leben doch schon einiges erlebt, die schon was Besonderes war. Und die, es war echt ein Privileg, das durchleben zu dürfen und mitnehmen zu dürfen. Ja.
Die Zeit der Reha sowie die unmittelbare Zeit nach der Reha beschreibst du als immens schwierig. Was waren damals die größten Hürden für dich und wie hast du sie gemeistert?
Naja, es gibt, gerade in dieser Reha-Zeit gibt es natürlich, also man kann es wahrscheinlich in zwei große Blöcke zusammenfassen. Das eine ist das Körperliche, das andere ist das Emotionale. Das Emotionale ist jetzt, liegt in Wirklichkeit am Tisch. Ich war 15 Jahre, ich war Sportler, wir waren doch sehr erfolgreich, und auf einmal bist du Blunderschenkel amputiert und körperbehindert. Das macht natürlich viel mit dir, das verändert natürlich auch deine Außenwirkung. Mit 15 Jahren, ist kein Geheimnis, beginnt man sich für Mädels zu interessieren. Also ist man in dieser Entwicklung mittendrin, und als Sportler fühlt man sich dann auch irgendwie als ganz besonders wichtig und im Mittelpunkt stehend, und auf einmal bist du Blunderschenkel amputiert und kein Mensch interessiert sich mehr für dich. Und das ist natürlich was gerade in diesen Rehab-Monaten, wo du da am Weißen Hof bist, wo du natürlich ständig mit Körperbehinderung zu tun hast, weil natürlich dort alle Patienten eine Körperbehinderung haben, da ist diese Konfrontation schon sehr massiv. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, um das Ganze zu verarbeiten, aber es ist schon sehr massiv und kommt sehr, sehr geballt daher. Das ist also dieser eine große Punkt, dieser emotionale. Und der andere ist halt der körperliche. Wenn du frisch amputiert bist, dann bekommst du eben auf der Rehab irgendwann deine ersten Prothesen, die dann irgendwann einmal so weit sind, dass sie auch richtig passen, weil diese Passform zu finden ist nicht ganz so einfach. Aber wenn du frisch amputiert bist, dann verändert sich dein Stumpf auch immer. Der wird an und für sich immer kleiner, weil er durch die Amputation relativ stark angeschwollen ist. Und das verändert sich, kann man sagen, ein Jahr lang sehr massiv. Das heißt, in Wirklichkeit, sobald du Prothesen hast, die da passen, passen es da schon wieder nicht. Und das ist natürlich extrem mühsam. Jetzt bist du sozusagen frisch amputiert mit der Situation Prothesen komplett neu befasst. Da musst du ja auch viel dazulernen und viel Erfahrung sammeln. Und dann hast du sozusagen auch noch dieses körperliche Thema, dass sich da halt viel verändert. Ich natürlich aus dem Krankenhaus gekommen bin, in Wirklichkeit mit 2 Monaten nicht bewegt habe. Das heißt natürlich auch muskulär ziemlich down war. Also da tun sich viele Dinge, die du dann körperlich auch hinbringen musst, dass du sinnvoll mit Prothesen gehen kannst und das lernen kannst und da halt was weitergeht. Und dass du halt auch so fit wirst, dass du dann dich auch außerhalb, in meinem Fall des Weißen Hofes, zu bewegen. Weil klar, diesen klinischen Umfeld ist natürlich immer alles einfacher. Draußen, wenn du das erste Mal mit der U-Bahn fährst und das erste Mal krempelt wirst auf der Rolltreppe, dann schaut schon alles wieder anders aus und wird noch einmal ein bisschen komplizierter. Und das ist sicher der zweite große Block, dieses körperlich das hinzubekommen, dass du so einigermaßen da wieder im Alltag mitspielen kannst.
Wobei körperlich, gehört von einem sehr guten Freund von dir, damit gehst du ja sehr spielerisch und mittlerweile mit sehr viel Humor auch um. Er hat mir eine Geschichte erzählt beim Skifahren. Ja, vielleicht kannst du das kurz erzählen. Die Begegnung mit einem deutschen Skifahrer.
Also, Also, um es kurz zu erklären, der Lorenz hat Skifahren erwähnt und du hast sofort gelacht. Also es kann eh nur die eine Geschichte geben, nehme
ich. Ja, weil ich natürlich vorbildlich bin und mir natürlich den Gesprächsleitfaden angeschaut habe. Und ich glaube schon zu wissen, um welche Geschichte es geht. Wenn es um die geht, dann war es kein Deutscher, sondern es waren zwei Tschechen. Und es war damals am Hochkar. Und da gibt es, wer das Hochkar kennt, wenn man raufkommt, die Mautstraße rauf hat, ganz rechts ist so eine schwarze Piste. Und da bin ich damals runtergefahren und hat es mich geschmissen und hat es mich so komisch nach hinten gehauen, am Rücken. Und da bin ich mit dem linken Fuß aus der Prothese rausgerutscht. Und dann irgendwie bin ich da aber nicht mehr gescheit aufgekommen und diese zwei Tschechen sind dazugekommen, sind stehen geblieben und wollten mir irgendwie aufhelfen. Und haben mir dann auch aufgeholfen, dann bin ich gestanden und ich bin aber mit dem linken Fuß aus der Prothese draußen gewesen. Das heißt, die Prothese, Skischuh und Ski haben irgendwie so ganz schräg nach rechts geschaut und ich habe halt irgendwie nach vorn geschaut. Und die sind total blass geworden, weil sie irgendwie sich dachten, um Gottes Willen, irgendwie offener Bruch und überhaupt, was ist da passiert? Den hat sie dann leicht geschmissen und jetzt stehen wir da und da ist alles kaputt. Und dann habe ich die Skihose runtergelassen, dann war es noch mehr perplex, weil sie die Prothesen gesehen haben und dann bin ich da wieder reingekupft und habe ihnen gesagt, ihr könnt schon fahren, alles in Ordnung und die sind dann irgendwie runtergefahren. Und das war so lustig, da unten bei dieser Liftstation ist dann gleich eine Hütte, wo es so Städtische gibt. Und wie ich dann alles benannt wieder gehabt habe und runtergefahren bin, sind die beide unten beim Budweiser gestanden und waren auch immer ganz blass im Gesicht. Also sowas kann natürlich passieren und macht mir, mittlerweile ist das für mich schon fast mehr Gaude als sonst irgendwas. Auf jeden Fall, und das hat sich auch so entwickelt, dass ich sehr drüber lachen kann. Über solche Sachen. Allerdings war das natürlich ein langer Weg. Also das sozusagen, das hätte ich in der Rehab noch nicht so gesehen und hätte ich wahrscheinlich in den Jahren danach auch nicht so gesehen. Das war natürlich schon ein langer Weg und wir werden eh noch darüber sprechen, auch über meine sportlichen Aktivitäten hin zum Triathlon, Ausdauersport und mir da und auch meinem Umfeld viel zu beweisen. Das war dann schon so ein Prozess, der mir auch dieses Selbstvertrauen gegeben hat, dann auch über solche Dinge schmunzeln zu können. War zu Beginn sicher nicht so.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Kerr.